Weißt du, normalerweise stellen wir uns unser Zuhause ja immer als so eine Art leere Leinwand vor.
Ja, total.
Also für dich als Zuhörer, du mietest eine Wohnung, du kaufst Möbel und hast eigentlich die volle Kontrolle. Du bestimmst halt, wo das Sofa steht, wo du isst und wo du schläfst. Du formst den Raum sozusagen.
Genau. Wir gehen da instinktiv immer davon aus, dass wir die Architekten unseres eigenen Alltags sind. Der Raum ist in unserer Vorstellung einfach nur so der passive Behälter für unser Leben.
Richtig.
Ein Gefäß, das wir halt einfach nach unseren eigenen Bedürfnissen füllen.
Aber, und das ist die große Frage unserer heutigen ausführlichen Analyse, was passiert eigentlich, wenn sich dieses Machtverhältnis komplett umkehrt? Also wenn der Raum auf einmal anfängt, dich zu formen?
Das ist ein faszinierender Gedanke.
Wir schauen uns heute mal das extreme Leben auf absolut minimalem Raum an. Und um das direkt klarzustellen für dich, der uns gerade zuhört, wir reden hier jetzt nicht von diesen durchgestylten Tiny-House-Fantasien.
Oh ja, die man auf Social Media immer sieht.
Genau, so perfekt ausgeleuchtet irgendwo an einem schwedischen See oder so. Nein, wir stürzen uns in die harte, reale Praxis von einem Berliner Hinterhof.
Sehr gut.
Grundlage dafür ist eine wirklich, also eine extrem packende Reportage von Lina Hofer von kleinewohnungsguide.de. Sie hat nämlich ernsthaft 3 Jahre lang auf exakt 18 Quadratmetern gelebt.
In Berlin-Wedding, richtig.
Genau. Und dieses Experiment zeigt eben schonungslos, was passiert, wenn, sagen wir mal, ein Topps Curry die Luft im Schlafzimmer für 4 Tage dominiert oder wenn das eigene Bett plötzlich zur unumstößlichen Hauptachse des ganzen Lebens wird.
Und die Reportage, also die sticht deshalb so heraus, weil sie wirklich völlig ungeschönt ist. Sie dokumentiert diese schmerzhaften Einschränkungen dieses Mikrowohnens, aber sie enthüllt eben auch völlig unerwartete positive Nebeneffekte.
Echt?
Ja, also auf die eigenen Finanzen zum Beispiel. Und was eigentlich noch viel tiefgreifender ist, auf die psychologische Wahrnehmung von Raum und Konsum. Es ist im Grunde eine unfreiwillige Feldstudie über menschliche Anpassungsfähigkeit.
Wahnsinn. Aber bevor wir jetzt zu den wirklichen Härtetests im Alltag kommen, müssen wir vielleicht mal kurz ins Jahr 2017 oder 2018 springen. Ich frage mich nämlich unweigerlich, wie landet man überhaupt freiwillig auf 18 Quadratmetern?
Ja, das ist ja eine gute Frage.
Das klingt ja fast nach einer begehbaren Besenkammer.
Mäh, der Berliner Wohnungsmarkt befand sich damals in einer, sagen wir mal, interessanten Phase. Wohnungen unter 30 Quadratmetern waren extrem gefragt, weil die Mietpreise für größere Wohnungen einfach gerade komplett explodierten.
Ja, das kennt man ja.
Aber, und das ist spannend, Wohnungen unter 20 Quadratmetern galten seltsamerweise fast schon als Geheimtipp.
Wie das?
Weil sie oft durch das Raster der großen Immobilienplattformen gefallen sind. Die trugen offiziell das Prädikat zu klein für eine Familie oder so. Man fand die dann eher in Facebook-Gruppen oder über private Kontakte.
Das zeigt ja eigentlich schon, wie absurd der Markt da war. Lina fand ihr Studio dann auch über so eine Kleinanzeige, Hofparterre, Blick in den Hinterhof, Westausrichtung und das Ganze für 410 Euro warm.
Ein Schnäppchen für Berlin eigentlich.
Irgendwie schon, ja. Der Vormieter meinte bei der Besichtigung noch recht lapidar, das sei eigentlich eine Pendlerwohnung, aber er habe da jetzt 2 Jahre ganz normal drin gewohnt. Und stell dir vor, die Leute standen trotzdem Schlange bei der Besichtigung.
Krass.
Offiziell stand im Mietvertrag dann, die Wohnung sei 17,8 Quadratmeter groß. Lina schreibt dazu aber in der Reportage was sehr Treffendes, finde ich.
Was denn?
Sie sagt, wer auf so kleinem Raum lebt, der lernt ganz schnell, dass Quadratmeter weniger eine feste mathematische Größe sind, sondern, naja, eher so ein Gefühl.
Ah, okay.
Gefühlt waren es eher 19. Und dieses Gefühl hängt einzig und allein davon ab, was im Raum drinsteht.
Genau da trifft dann die physikalische Realität auf unsere menschliche Planung. Die meisten Menschen nehmen ja ihre alten Gewohnheiten einfach mit in so eine neue Umgebung.
Logisch.
Lina brachte ihr 140 mal 200 Zentimeter großes Bett aus ihrer alten WG mit. In einem normalen Zimmer ist das halt ein ganz normales Standardbett. Aber auf 18 Quadratmetern, da wird das zu einem massiven architektonischen Problem.
Das ist ja irgendwie wie so ein endloses Tetris-Spiel, oder? Also wo das allergrößte Puzzleteil einfach nicht verschwinden will. Als sie dieses Bett am ersten Abend quer an die längere Wand gestellt hat, blieben am Kopfende noch exakt 65 Zentimeter Platz.
Wahnsinn.
Bis zur Küchenzeile. 65 Zentimeter, wir reden hier von gut einem halben Meter.
Das ist nichts.
Das ist nicht mal ein flüssiger Schritt. Und als sie dann total frustriert versuchte, es längs in die Ecke zu schieben, da ragte das Fußende fast bis vor das Fenster und blockierte den ganzen Lichteinfall. Es gab schlichtweg keine dritte Variante. Der Raum war einfach zu Ende.
Ja, in so einem 18 Quadratmeter Würfel verliert ein Bett halt seine Funktion als bloßes Möbelstück. Es wird sozusagen zur bestimmenden Topographie des Raumes.
Topographie, das ist ein gutes Wort dafür.
Ja, es ist quasi die Landmasse, um die herum man navigieren muss. Und das hat tiefgreifende Konsequenzen für den Alltag. Wenn so ein massives Objekt den Großteil der nutzbaren Bodenfläche wegnimmt, dann zwingt es dir förmlich auf, wie du dich bewegst, wo du stehst und letztlich auch, wo du dich aufhältst.
Wenn ich da kurz einhaken darf, für unsere Zuhörer, wenn auf unter 25 Quadratmetern das Bett also kein Möbelstück mehr ist, sondern echt die Hauptachse des Raums, diktiert dann das Bett, wie man sein Leben führt? Also lebt man dann eigentlich auf dem Bett statt drumherum?
Exakt. Man ist dort, man arbeitet vielleicht sogar dort. Und das ist auf Dauer, also ergonomisch und psychologisch, eine absolute Katastrophe.
Oh Gott, ja.
Lina hat das glücklicherweise relativ schnell erkannt. Ihre Lösung war dann auch kein hipper Minimalismus-Trend, sondern harte Notwendigkeit. 3 Wochen später tauschte sie dieses raumfressende Bett einfach aus.
Gegen was?
Gegen ein gebrauchtes 90 x 200 cm Hochbett. Das hat sie für 80 Euro über Kleinanzeigen gekauft.
Ach, was für ein genialer Schachzug. Wenn man mal darüber nachdenkt, sie hat sich dadurch ja quasi 1,7 Quadratmeter Bodenfläche einfach zurückgekauft.
Ganz genau.
Auf 18 Quadratmetern ist das ja ein absolutes Vermögen an Raum.
Es ist der entscheidende Trick bei Mikrowohnung überhaupt. Die Eroberung der Vertikalen. Wir denken bei Wohnraum ja meistens immer nur zweidimensional, also in Quadratmetern Bodenfläche.
Stimmt.
Aber ein Raum hat Volumen. Und durch das Hochbett hat sie dieses Volumen plötzlich erschlossen. Der Raum wurde in seiner Funktion regelrecht verdoppelt.
Weil sie unten Platz hatte.
Richtig. Oben entstand die isolierte Zone zum Schlafen. Und unten, also im frei gewordenen Raum, der Bereich für das aktive Leben. Plötzlich konnte sie da einen Schreibtisch hinstellen und später sogar ein kleines gebrauchtes Minisofa. Das hat die Dynamik des Raumes natürlich komplett verändert.
Wir haben also die physischen Dimensionen vertikal ausgetrickst sozusagen. Das Tetris-Spiel ist vorerst gewonnen. Aber eine Wohnung ist ja nun mal mehr als nur ein Aufbewahrungsort für Möbel, ne?
Absolut.
Wir bringen als Menschen ja Bedürfnisse mit. Wir riechen, wir machen Lärm, wir werden noch mal krank. Und diese ganzen menschlichen Realitäten, die lassen sich ja leider nicht einfach so übereinander stapeln. Wo bricht denn diese 18 Quadratmeter Utopie an ihre harten Grenzen?
Naja, das erste sehr harte Limit betraf das soziale Leben. Menschliche Territorialität erfordert bei Interaktionen einfach bestimmte Abstände.
Okay.
Eine einzige Person zu Besuch, so auf einen Kaffee einzuladen, das funktionierte noch. Da saß man dann auf diesem Minisofa. Aber sobald 2 Gäste kamen, kollabierte das System völlig.
Sie beschreibt das in der Reportage auch extrem plastisch. Das Sofa war nämlich nur 120 cm breit. Also wenn man sich das mal vorstellt, da passen genau 2 Menschen drauf und deren Knie berühren sich fast schon.
Ja, und wo sitzt der dritte?
Genau. Wenn jetzt noch ein dritter Gast im Raum war, musste der auf dem Schreibtischstuhl sitzen. Und weil der Raum so eng war, saß dieser Gast dann oft notgedrungen mit dem Gesicht zur Wand. Oder er starrte direkt auf die Küchenzeile.
Sehr unangenehm.
Sie schreibt auch, solche Treffen fühlten sich extrem schnell an wie eine verkrampfte Studiengruppensitzung. Und von Übernachtungsgästen brauchen wir gar nicht erst reden. Null. Nicht ein einziger in 3 vollen Jahren.
Da sieht man die soziale Isolation, die durch Architektur erzwungen wird. Aber neben dem Sozialen gab es auch ein massives sensorisches Limit. Die Küchenzeile war nämlich gerade mal 1,80 Meter lang. Und das Wesentliche dabei, es gab keine Dunstabsaughaube.
Oh nein!
In einem großen Raum verteilt sich so ein Geruch ja, er zieht vielleicht in den Flur. Aber in einem 18 Quadratmeter Würfel gibt es keinen Flur. Jeder Geruch ist sofort überall und nistet sich direkt in den Textilien ein.
Ja, das legendäre Knoblauch-Pasta-Debakel aus der Reportage. Sie macht sich abends so eine schnelle Pastasoße mit Knoblauch und dieser Geruch hing dann ernsthaft 2 Tage lang im Vorhang direkt neben ihrem Bett.
Unangenehm.
Und bei einem Sonntagscurry konnte sie die Gewürze noch am Mittwochabend in ihren eigenen Kissen riechen. Ich stelle mir das unerträglich vor, wenn du schlafen willst und dein ganzes Bettzeug riecht wie eine Garküche.
Ja, und auch hier formt der Raum das Verhalten. Ihre pragmatische Konsequenz war dann nicht etwa der Kauf von irgendwelchen Raumsprays,
sondern
eine Verhaltensänderung. Sie fing an, öfter beim Asia-Imbiss um die Ecke zu essen. Rein wirtschaftlich betrachtet war das auf Dauer billiger und vor allem nervenschonender, als ständig auswärts, also ständig einen neuen Vorhang zu kaufen oder die Bettwäsche alle 2 Tage in die Waschmaschine zu stecken.
Das ist echt eine verrückte Anpassungstaktik. Aber es gibt ja Dinge, denen kann man nicht einfach ausweichen, indem man zum Imbiss geht. Der absolute Tiefpunkt kam nämlich im Februar 2019.
Ja, die Krankheit.
Lina bekam eine schwere Erkältung. 38,5 Grad Fieber und sie musste 3 volle Tage das Bett hüten. Wenn ich krank bin, dann krieche ich in mein abgedunkeltes Schlafzimmer, mache die Tür zu und schotte mich ab. Das kennst du ja sicher auch, wenn du das hörst. Aber auf 18 Quadratmetern gibt es keine Tür zum Schließen. Das klingt, als würde man im Inneren von einem Schweizer Taschenmesser wohnen. Extrem effizient, aber wehe, du bekommst in diesem Taschenmesser die Grippe.
Ein toller Vergleich. Das ist exakt der Punkt, an dem die Enge dann psychologisch erdrückend wird. Auf 18 Quadratmetern bedeutet im Bett bleiben nicht, dass man sich an einen Rückzugsort begibt. Man liegt in diesem Bett und direkt daneben steht der Kühlschrank. 1 Meter weiter ist die Eingangstür, auf der anderen Seite direkt das Bad.
Man ist also so immer mitten im Geschehen.
Genau. Man ist visuell und räumlich immer gleichzeitig im Schlafzimmer, in der Küche und im Flur. Die Autorin beschreibt extrem eindrücklich, dass sich die Wohnung in diesen 3 Tagen anfühlte wie ein Käfig. Sie lag in diesem Hochbett und starrte tagelang auf dieselben 3 Küchenschränke. Ohne jede Ablenkung.
Das klingt nach einem echten Lagerkoller. Warum trifft uns sowas eigentlich so hart? Ich meine, rein logisch betrachtet war sie ja in Sicherheit und im Warmen, oder?
Das stimmt. Aber uns fehlen auf so engem Raum die sogenannten psychologischen Zonen. Unser Gehirn ist extrem kontextgesteuert. Es verknüpft bestimmte Handlungen und mentale Zustände ganz stark mit spezifischen Orten.
Also so eine Art räumliche Programmierung.
Richtig. Wenn wir ein Büro betreten, signalisieren die visuellen Reize dem Gehirn sofort. Konzentration, Arbeit. Wenn wir dann ein Schlafzimmer betreten, sinkt normalerweise der Cortisolspiegel. Das Gehirn stellt sich auf Ruhe und Erholung ein. Das ist klassische räumliche Konditionierung.
Verstehe.
In einer Mikrowohnung verschmelzen all diese Zonen aber zu einer einzigen. Das Gehirn sieht gleichzeitig den Arbeitsschreibtisch, die Küche und das Bett. Es bekommt also völlig widersprüchliche Signale und kann gar nicht mehr in diesen echten Ruhemodus umschalten.
Das heißt, man steht unter Dauerstrom?
Genau. Es bleibt in einer ständigen, subtilen Alarmbereitschaft. Dieser Käfigeffekt während ihrer Krankheit war dann auch der Wendepunkt, an dem ihr klar wurde, das ist auf Dauer nicht gesund. Ich muss hier langfristig wieder raus.
Soweit klingt das Ganze jetzt wirklich nach einem klaustrophobischen Albtraum, bei dem man eigentlich nur noch Reis ausnehmen möchte. Aber, und das ist der gigantische Plot-Twist, den ich absolut faszinierend finde, dieser räumliche Gefängniswürfel bot ihr plötzlich fast so ein bisschen schleichend eine ganz bizarre Form von Freiheit.
Ja, das Paradoxon des Mangels.
Eine Freiheit, die ihre Besucher, die oft immer nur mitleidig auf diese wenigen Quadratmeter gestarrt haben, überhaupt nicht verstanden haben.
Wir setzen viel Platz ja oft ganz automatisch mit hoher Lebensqualität gleich. Aber viel Platz bedeutet eben auch viel Verantwortung, viel Pflege und massig Potenzial für Chaos. Der Verzicht auf Raum erzwingt eine radikale Simplifizierung des Alltags. Und das kann extrem entlastend wirken.
Stell dir das vor, du, der uns gerade zuhört. Fangen wir mal bei der Zeit an. Putzen. Sie hat für die komplette Wohnung maximal 20 Minuten gebraucht. Saugen, wischen, Bad putzen, fertig.
Wahnsinn.
Es gab schlichtweg nur 3 Oberflächen, auf denen sich überhaupt Staub sammeln konnte. Der Schreibtisch, die Küchenplatte und halt der kleine Fußboden vorm Bett. Wenn sie das mit heute vergleicht, sie lebt nämlich inzwischen auf 34 Quadratmetern und braucht über 1 Stunde fürs Putzen, dann war das damals ein immenses Geschenk an Lebenszeit.
Zeit ist da der eine Faktor, aber der finanzielle Aspekt ist der andere. Die Grundmiete war mit 410 Euro ja ohnehin schon recht niedrig. Aber im 2. Jahr, stell dir das mal vor, bekam sie bei der Nebenkostenabrechnung 140 Euro zurück.
Ernsthaft?
Ja, das ist physikalisch aber relativ leicht erklärbar. Das Luftvolumen in so einem winzigen Raum ist einfach so gering, dass die Körperwärme eines einzigen Menschen plus die Abwärme von einem laufenden Computer fast schon ausreichen, um das winzige Volumen zu wärmen.
Das ist ja verrückt.
Die Heizung stand oft einfach auf 0 oder 1.
Aber der eigentliche finanzielle Hebel war gar nicht mal die Heizung. Es war ihr Konsumverhalten. Das ist auch eine erzwungene Konsumdisziplin. Stell dir vor, du stehst bei IKEA oder in so einem Dekoladen. Du siehst eine total schöne Vase. Normalerweise kaufst du das und denkst dir, ach, dafür finde ich schon irgendwo ein Plätzchen.
Ja, das kennt man.
Lina konnte das nicht. Bei jedem noch so winzigen Gegenstand schoss sofort eine Warnlampe im Kopf an. Wo exakt soll das hin? Es gab null Puffer für Spontankäufe. Sie kaufte kaum neue Kleidung, holte sich Bücher nur noch aus der Bibliothek. Und das Resultat?
Was passierte?
Ihr Bankkonto kletterte zum ersten Mal in ihrem Leben in den vierstelligen Bereich. Nicht, weil sie ein riesiges Gehalt hatte, sondern weil der Raum sie physisch daran hinderte, Geld auszugeben. Macht uns dieser extreme räumliche Mangel vielleicht paradoxerweise wohlhabender und freier in unserem Kopf?
Ich würde das als erzwungenen Minimalismus bezeichnen. Was heute in unzähligen Ratgebern als mühsame Achtsamkeitsübung propagiert wird, also dieses weniger Konsumieren, bewusster Leben, wird hier durch die pure Architektur erzwungen. Die Begrenzung der Optionen führt zu einer enormen Entlastung bei alltäglichen Entscheidungen.
Wenn diese erzwungene Disziplin aber so gut tut, wie überlebt man das Ganze dann optimal, ohne verrückt zu werden? In der Reportage gibt es diese vier goldenen Regeln im Rückblick.
Ah ja, die sind extrem praktisch.
Genau. Nummer 1. Hochbett von Tag 1 an. Das ist Pflicht, kein Lifestyle-Entscheid.
Absolut.
Nummer 2. Eine warme Stehlampe für 50 Euro statt der kalten Deckenleuchte. Sie nannte das Deckenlicht nämlich Verhörzimmerlicht. Und das finde ich so genial. Licht ändert die Raumgröße.
Total. Kaltes Licht von oben leuchtet jede Ecke gnadenlos aus. Es macht die Wände überdeutlich sichtbar und lässt den Raum flacher und kleiner wirken. Eine warme Stehlampe schafft stattdessen kleine Inseln. Man konzentriert sich auf den gemütlichen Lichtkegel und das Gehirn blendet die harten Wände aus.
Oft denken wir, wir brauchen mehr Platz. Dabei brauchen wir vielleicht nur eine 50-Euro-Lampe und eine bessere Atmosphäre.
Ganz genau.
Dann Regel Nummer 3. Vakuumbeutel für Kleidung. Ihr Schrank war nur 80 cm breit. Mit den Beuteln verdoppelt man den Platz und bewahrt die Winterjacken vor dem schimmeligen Berliner Keller.
Sehr pragmatisch.
Und Regel 4. Ein Klappschreibtisch an der Wand statt eines festen 100x60 Schreibtisches. Einfach, um am Wochenende so einen halben Quadratmeter Wohnraum zurückzugewinnen.
Das ist wichtig für die Anpassungsfähigkeit des Raumes.
Und was passiert dann mit der eigenen Psyche, wenn man diesen Würfel irgendwann wieder verlässt? 2021 zog sie ja um in besagte 34 Quadratmeter Wohnung in Neukölln. Die absurde Folge? Sie fühlte sich die ersten 3 Wochen völlig verloren.
Verloren auf 34 Quadratmetern?
Ja, weil sie ihre Tage plötzlich auf 2 Räume strukturieren musste. Wohnzimmer und Schlafzimmer.
Das ist diese bleibende Verzerrung, von der wir vorhin sprachen. Wenn man einmal die absolute unverhandelbare Basis des Lebensraums erfahren hat, dann eicht man seinen internen Kompass dauerhaft neu.
Also für das, was man wirklich braucht.
Genau. Es ist ein Reset-Knopf für die eigenen Wohnansprüche. 30 Quadratmeter wirken für Sie heute geräumig, 60 Quadratmeter fast schon verschwenderisch. Größe ist komplett relativ. Das Wohngefühl hängt viel mehr von Licht, Stauraum und Sortierung ab, als von der reinen Quadratmeterzahl.
Ihr Fazit ist ja auch, sie würde es wieder tun, aber nur als Etappe, maximal 1,5 Jahre statt 3. Weil zwischen Monat 24 und 36 bei ihr einfach eine unstillbare Sehnsucht nach einem zweiten Raum entstand.
Irgendwann überwiegt halt das Bedürfnis nach territorialer Trennung.
Also fassen wir mal zusammen. 18 Quadratmeter in Berlin sind definitiv kein romantisches Abenteuer. Und auch absolut nichts für die Ewigkeit. Aber es ist ein radikaler Lehrmeister in Sachen Konsum, Raumwahrnehmung und den eigenen Prioritäten.
Besser hätte ich es nicht sagen können.
Bevor wir uns verabschieden, habe ich noch ein kurzes Gedankenexperiment für dich, der uns gerade lauscht. Etwas, worüber du heute vielleicht mal nachdenken kannst. Schau dich heute Abend mal in deinem eigenen Zuhause um. Stell dir vor, deine Wohnfläche würde sich morgen plötzlich auf magische Weise exakt halbieren.
Oh, das ist hart.
Welche deiner unzähligen Besitztümer würden diesen radikalen Schnitt überhaupt überleben? Und, mal ganz ehrlich in dich hineingehört, wärst du vielleicht sogar heimlich ein bisschen erleichtert, den ganzen Rest loszuwerden?
Eine sehr spannende Frage.
In diesem Sinne, vielen Dank, dass du bei unserer heutigen Analyse dabei warst. Wir wünschen dir noch einen absolut erkenntnisreichen Tag.
Mach's gut und Bis zum nächsten Mal.